Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ostblock Diaries. Heute haben wir Comedian Marek Fiss bei uns zu Gast. Viel Spaß.
Ostblock Diaries, der Podcast.
Ja, hallo Marek, ich freue mich riesig, dass du heute bei mir zu Gast bist. Ich hoffe, es geht dir gut.
Ja, dzień dobry, ich muss natürlich... Ich habe den Vertrag unterschrieben, also muss ich mit dir heute sprechen, aber gibt schlimmer.
Ja, aus der Nummer kommst du nicht mehr raus, was soll ich sagen, ne? Jetzt steckst du drin. Hättest du lieber die Klausel gelesen, ne?
Ja, drinstecken, aber nach 9 Monaten nicht bezahlen, ist auch okay.
Kurz Zigaretten holen, dann abhauen.
Polnischer Abgang kennst du, ne?
Ja, richtig, den polnischen machen, ne? Standard. Wenn man irgendwo auf einer Party ist und man möchte schnell weg, ohne dass einen auffällt, dann den polnischen machen, ne? Hat auch jeder schon mal gemacht, würde ich mal sagen.
Willkommen im Club, ja.
Genau. Du hast ja einen sehr, sehr spannenden Beruf. Du bist Stand-Up-Comedian. Wie bist du dazu gekommen?
Ja, das ist eigentlich ganz einfach zu sagen, weil ich wollte früher den Frauen imponieren und da konnte ich natürlich nicht mit meinen aussehen, weil das funktioniert nicht. Und Frauen mögen aber Humor. Ja, und da war ich so ein bisschen der Klasse-Clown, ja, also auch viele Einträge auch im Klassenbuch bekommen. Und ja, immer wenn irgendwas Blödes gemacht werden sollte, haben die gesagt, naja, schick mal den Marek vor. Und das war, dadurch bin ich quasi an die Mädels gekommen, ne? Und da habe ich gesagt, Mensch, das kann so bleiben, ne? Also das gefällt mir. Und dann gab es im Quatsch Comedy Club, kennst du wahrscheinlich, einen Talentwettbewerb, wo man so 5 Minuten Zeit hatte, mit Stand-Up was zu machen. Und da bin ich in so ein Finale gekommen, also musstest du, da, so wie DSDS war das, für Comedy. Und da bin ich dreimal weitergekommen und da war Finale und das habe ich zweiter Platz gemacht, aber nur zweiter Platz gemacht, weil die haben mich beschissen, die gewonnen haben, weil da ging es nach Applaus, weißt du, und die haben irgendwie 80, 90 Leute mitgebracht und ich habe knapp verloren. Aber der Thomas Hermanns damals hat gesagt zu mir, Mensch, du bist doch auch witzig, wir möchten doch mit dir arbeiten.
Ja, Wahnsinn, aber ich glaube, das ist doch schon so ein Unterschied, wenn man privat lustig ist und quasi beruflich lustig sein muss, weil privat mal so ein Gag zwischendurch, der passiert ja durch die Stimmung, irgendwie durch die Atmosphäre. Und wenn du auf der Bühne stehst, musst du ja auf den Punkt lustig sein und das Publikum für dich gewinnen. Wie schafft man das?
Ja, also da hast du recht. Ich muss ja sagen, ich kenne so viele privat, so viele Schwager von mir und Schwägerin, die sind so lustig, wirklich im Familienfeier und auch so privat. Aber dieser Schritt, genau was du gesagt hast, dann auf die Bühne, das ist ein ganz andere Welt. Das ist wirklich, da bist du auf dich alleine gestellt. Und das ist, wenn du da nicht schwimmen kannst, dann kannst du untergehen. Ne? Also das ist wirklich nochmal ein ganz anderer Unterschied. Und das ist so schade, weil es gibt auch bestimmt bei dir auch privat, bestimmt hast du schon auch Onkel oder Tante oder so, die sind lustig, aber die würden sich nie trauen, jetzt irgendwie 90 Minuten Programm zu machen, ne? Du musst Einzelkämpfer sein und ja, also natürlich hatte ich auch Angst, ne? Und da ging, jeder kennt das auch, Auftritte gingen auch manchmal in die Hose. Ja, ich erinnere mich an einen Auftritt bei McDonald's Firmenfeier um 10 Uhr. Die Leute haben gedacht, was will der Idiot da oben? Ne? Ich habe die 3000 Euro gerne mitgenommen, aber das war Schmerzensgeld. Also solche Auftritte muss man in Kauf nehmen und es ist schon hart, ne? Also 90 Minuten Leute zu unterhalten, das ist wirklich Marathonlauf.
Aber allein wenn ich dir gerade schon zuhöre und mich in diese Situation hineinversetze, ich stehe da, ich habe mein Programm und dann guckt mich eine Masse an Menschen an und alles so und da passiert nichts. Wie schaffst du das? Ist das wirklich einfach... weiß ich nicht, Zähne zusammenbeißen und dann so, okay, nächster Gag raus und hoffen, dass beim nächsten Mal jemand lacht? Oder das ist ja, das macht ja auch was mit dem Kopf, also mit der Psyche, hätte ich jetzt gesagt, ne? Das setzt einen doch vollkommen unter Druck.
Naja, es gibt Unterschied. Also wenn du zum Beispiel dein eigenes Programm hast, dann ist es ja so, die Leute kommen ja, weil sie dich gut finden. Sie kaufen ja extra ein Ticket für dich, ja, weil sie dich sehen wollen. Dann gibt es doch den Unterschied, wie gesagt, diese Firmenfeier, da weiß keiner, wer du bist, was du da machst. Das kann wirklich in die Hose gehen. Dann gibt es noch diese Mix-Shows, also wie im Quatsch Comedy Club, wo jetzt 5 Comedians auftreten und die Leute, ja, kann auch funktionieren, kann nicht funktionieren. Aber die Grundvoraussetzung ist, du musst von dir selbst überzeugt sein. Du musst das, was du machst, selbst wenn es scheiße ist, irgendwie, ja, du musst es irgendwie glaubhaft rüberbringen. Das heißt, du musst die Eier haben, überzeugt von deinem Produkt zu sein. Das ist ja auch, wenn du eine Messe hast oder wenn du ein Bäcker bist oder keine Ahnung, wenn du einen Kuchen rausbringst oder jetzt ein Rapper bist, einen Eistee rausbringst. Du musst von dir überzeugt sein, weil sonst funktioniert das alles nicht. Das heißt, du musst einfach mit dir im Reinen sein. Und es ist ja auch schwierig, weil du kannst ja zum Beispiel sowas auch nicht so leicht testen. Ne? Also das heißt, ich spiele meine Gags nicht vor. Ich habe noch nie einen einzigen Gag jemandem vorgespielt, sondern ich war mir sicher, das ist lustig. Ja? Und so war es auch.
Also man kennt das ja von Comedians, die testen ihre Shows an. Das heißt, das hast du nie gemacht. Du hast direkt gesagt, okay, ich glaube an meine Gags und an mein Produkt und zack, ich gehe direkt raus.
Ja, ist riskant, ne, weil das kann natürlich komplett in die Hose gehen, aber ich war von mir einfach überzeugt. Also ich dachte, ja, ich find's lustig, also ist es auch lustig. Und das Ding ist, wenn da jetzt 3 nicht drüber lachen oder 4 Leute sagen, oh, ho, 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 ist es auch gut, ist auch eine Reaktion, weißt du? Also es ist immer, wenn man polarisiert, also ich polarisiere ja, polarisiere ja auch, ist es auch in Ordnung.
Polarisiert
ja auch. Den habe ich noch gar nicht gefragt. Ja, dann ist es in Ordnung. Ja, also der Humor ist, ein Kumpel von mir sagt immer, Humor ist ein Kann, kein Muss-Angebot. Ne? Das heißt, du kannst darüber lachen, du musst nicht darüber lachen. Und ja, es ist halt Selbstständigkeit, ne? Das ist Selbstständigkeit, kennt jeder, ist immer ein Risiko.
Respekt. Also du musst ja wirklich ein krasses Selbstbewusstsein haben, dass du dir sagst, okay, gut, ich teste meine Show nicht an. Ich gehe einfach direkt raus auf die Bühne und knall da meine Gags raus. Ich finde sowas cool, wenn man sich so ein bisschen abhebt und auch so an sich selber glaubt. Ich finde das immer cool. Aber wo holst du deine Inspiration her für deine Gags? Also Wie muss ich mir das vorstellen? Du, weiß ich nicht, du läufst dann so durch Berlin zum Beispiel und dann denkst du dir, boah, das wäre jetzt eine Idee für einen Gag. Oder wie muss man sich das vorstellen?
Nein, erstmal muss ich dazu sagen, ich muss eine Legende hier aufhören zu erzählen. Also ich weine bei Disney-Filmen, bei König der Löwen zum Beispiel weine ich, bei jedem Robin Williams-Film weine ich. Ich bin privat sehr, sehr sensibel. Aber ich habe beruflich ein Schwert als Zunge, sage ich mal. Ne? Das heißt, der Mythos, dass lustige Menschen sehr sensibel sind, stimmt. Ja, das ist, möchte ich hier auch damit auch das erzählen. Aber ich habe so richtig dicke Eier auf der Bühne. Wirklich, ich habe wirklich dicke Eier. Ne? Privat bin ich sehr, sehr sensibel, aber Inspiration ist, ich muss einfach nur in den Spiegel gucken oder in Familie gucken. Du sitzt im Café, kommt sofort Inspiration. Das ganze Leben ist eine Inspiration, ja. Und meine ganze Geschichte und auch wenn wir jetzt zum Beispiel miteinander reden, da hole ich mir die Ideen. Also das wahre Leben ist das Leben. So ist das.
Jetzt muss ich ja schon lachen. Jetzt denke ich mir, okay, gut, das könnte jetzt hier eine Inspiration sein. Was packt er denn davon in irgendeinen Gag rein? Ich will es vielleicht gar nicht wissen.
Du bekommst das schon mit, keine Angst.
Ja, ich bin gespannt. Viele deiner Gags beruhen ja auch auf deiner Herkunft, denn du hast polnische Wurzeln. Woher kommst du aus Polen?
Ich komme aus Słupsk. Das ist an der Nähe von der polnischen Ostsee. Und da gibt es immer so Beefs, ne, zwischen Schlesiern und, das kennst du vielleicht gar nicht so richtig, aber das ist so Schlesier und Ostsee und Kaschuben und so. Also es gibt sehr, sehr viele Schlesier in Deutschland, ja. Das ist ja auch so ein Mittelding. Die sehen sich ja manchmal als Deutsche, manchmal als Polen. Aber ich bin 100% Polska.
So wie ich das gerade raushöre, ist das 100% Polska quasi besser als das Schlesien? Und was möchtest du mir hier gerade sagen durch die Blume?
Nein, jetzt kommt Hate, aber ich kriege immer ich kriege durch die Blume immer so, ey, wir sind Schlesier, du bist kein richtiger und so weiter. Also es ist so kleine Beef, aber es ist lächerlich. Ne? Also wir Polen, wir sind schon alle eine Familie.
Wie haben dich deine Wurzeln geprägt?
Naja, also ich bin in den 90er in Deutschland groß geworden. Und da war die Zeit, das war nicht so ganz lustig, weil da war die Zeit von ganz, ganz schlimme Polenwitze. Also wie gesagt, da fing das an mit Auto und Aufbrechen und so weiter. Und das war für einen Jungen, der hier Deutsch lernen musste und der so, ja, erstmal hier ankommen musste, war das schon sehr traurig manchmal. Ich bin zu Hause gewesen, war traurig, ja, weil ich habe nicht ganz verstanden, was haben die zu mir gesagt, immer mit dem, du bist ein Dieb oder deine Schwester ist eine Prostituierte, deine Mutter putzt und so. Das war also Anfangszeit als Junge war das für mich sehr hart. Ja, ich muss das wirklich so sagen. Und irgendwann habe ich das so für mich so umgedreht. Ja, ich habe dann war dann Klassensprecher, ich war gut in Deutsch, ich war gut im Sport. Da haben die Leute mich akzeptiert. Ja, aber vorher war das schon bitter. Ja, also da musstest du dir auf dem Schulhof an. Da Schulhof ist knallhart. Ne? Also Kinder sind knallhart. Ja. Und da musstest du dir schon Sprüche anhören. Ja, also, ja, aber mit Leistung hat man das überzeugt und ja, irgendwann habe ich das für mich selber so umgedreht. Ja, also ich habe dann diese Witze einfach umgedreht.
Aber man kann ja sagen, dass du das ja optimal gelöst hast. Du hast eine schwierige Situation umgewandelt, du hast daraus irgendwie Motivation gezogen und hast den Leuten das Gegenteil bewiesen, was du ja eigentlich gar nicht musst, weil es ja Klischees sind und Vorurteile und ja, blöde Sprüche. Du hast es ja richtig gemacht, aber es könnte ja, oder es gab ja mit Sicherheit auch viele Kinder, die dann sehr darunter gelitten haben und eben nicht dieses Glück hatten wie du, daraus was Positives zu machen, die dann ja wirklich darunter leiden und das eben nicht so gut mit sich vereinbaren können. Deswegen also, ich sag mal so, schon großen Respekt auch an dich, dass du das so geschafft hast. Was wäre denn dein Tipp für Kinder und Jugendliche, die jetzt in so einer Situation stecken, wie du das damals warst, die vielleicht auch heute mit Vorurteilen oder mit ja, Klischees kämpfen müssen?
Ja, ich werde nie vergessen, ich war auf einem Sommerfest von unserer Schule damals und da war eine Klassenkameradin von mir, auch eine Polin, Joascha, und die haben zu ihr gesagt, kam ein Junge zu ihr gesagt, du bist aus Polen, du bist aus Kuhscheiße geboren. Weißt du, so einfach so ein Spruch. Und das geht nur gar nicht, das ist einfach nur asozial, ja. Und die Frau, das Mädchen hat sehr, sehr schwierige, wirklich sehr schwere Zeit gehabt und hat die Klasse nicht bestanden, war schlecht in der Schule und so weiter. Sowas wirkt sich immer auf Psyche aus. Deswegen sage ich so Leuten, auch wenn ich so Hate-Nachrichten auf Instagram oder so Facebook bekomme, denkt immer nach, was ihr so schreibt, so. Also was das auch mit Leuten macht, ja. Für euch ist es einfach nur abgesendet. Ihr habt jetzt jemanden gemobbt oder gehatet. Aber da ist ein Mensch dahinter, ja. Ich möchte jetzt hier nicht der Priester sein, ja. Aber das ist einfach eine ganz, ganz, das sind nicht nur Worte. Worte können auch Waffen sein. Und ich kann nur den Leuten sagen, ja, es ist schwierig, was man den Leuten so sagen kann, ne. Weil jeder ist unterschiedlich sensibel. Und, lasst euch nicht unterkriegen, seid wertvoll, habt gute Freunde, konzentriert euch auf die Menschen, die euch mögen, weil davon gibt es bestimmt genug. Und Familie ist das A und O. Wenn es nicht die Familie ist, wenn ihr vielleicht keine Familie habt, dann sind es die besten Freunde, die ihr habt, ja, oder Freunde. Weil alleine schafft man das nicht. Das muss man wirklich so sagen. Ja, ich habe das damals auch nicht alleine so geschafft oder schafft das bis heute auch nicht. Ja, du brauchst so Ankerpunkte, ja, und du brauchst Menschen, die dir zwar die Meinung sagen, aber die dir auch den Rücken stärken, wenn du gerade Probleme hast. Das ist ganz, ganz wichtig.
Du hattest jetzt gerade davon gesprochen, dass ja, Worte wie Waffen sein können. Und ich gebe dir da absolut recht. Und Social Media ist dafür ein perfekter Nährboden für Leute, die eben ja, ihren Frust ablassen wollen, die Menschen verletzen möchten. Du polarisierst ja teilweise auch mit deinen Beiträgen und machst vielleicht Gags oder Witze, die jetzt nicht vielleicht bei jedem gut ankommen. Hast du da auch schon mal krasse Hate-Nachrichten bekommen? Also gibt es da, weiß ich nicht, irgendwelche, die du bis heute im Kopf hast, wo du sagst, okay, das war so eine Nachricht, die war krass?
Ich bekomme täglich, also nicht täglich, aber wenn man, wie du sagst, wenn man irgendwas Polarisierendes raushaut, dann gibt es ein Echo, natürlich nicht nur positiv. Ne? Und ich setze mich gerne mit Kritik auseinander. Ich mache bestimmt auch nicht alles richtig, auch nicht alle Postings sind bestimmt so, wo ich denke, okay, hast du alles richtig gemacht. Aber Kritik hört für mich da auf, wo der Mensch angegriffen wird, wo du oder nicht nur der Mensch, sondern die Familie. Ja, also ganz krass war, wie deine Frau und dein Sohn. Das werde ich nie vergessen. Habe ich auch zur Anzeige gebracht. aber ist da wieder nichts passiert. Ne? Also es ist schade, dass der Rechtsstaat manchmal nicht immer so greift, wie man möchte. Ne? Und ich bin bestimmt nicht jemand, der so zart ist oder ja, aber die Leute, solange keine Konsequenzen sind, erlauben sich die Leute alles. Ne? Und das sind teilweise, also wo ich mir die Profile angeguckt habe, ganz normale, also in Anführungszeichen ganz normale Leute, ja, mit Familie, mit Kind und so weiter, und schicken dir auf einmal so eine Nachricht, du da kommt Köln Hauptbahnhof, ich hau dir auf die Fresse. Und dann guckst du das Profil an und der sagt, das ist lächelt mit drei Kindern so ins Foto, wo ich mir denke, so, was für eine Parallelwelt leben wir, ne? Also ganz schlimm war auch, also ich fand es zumindest schlimm, eine Frau, die mir geschrieben hat, ich sehe gerade, du bist in München, lass uns treffen, das ist kein Hate, sondern die hat einen Mann gehabt. Also wo ich dachte, so, der Mann und Kind, die wollte mit mir in die Kiste. Ne? Also ich hätte es gern gemacht, ne? Aber aber wo ich mir so
aber
denke,
schon krass.
Aber schon krass, wo ich mir so denke, naja, da ist ja noch eine Familie dahinter und so weiter. Ne? Also was soll der Scheiß? Ne?
Man hat schon das Gefühl, dass Social Media echt dazu verleitet, irgendwie ein anderer Mensch zu sein für einige. Die Personen, die vielleicht im echten Leben eher schüchtern und zurückhaltend sind, die hauen dann im Netz total auf die Kacke und werden dann zum Netztroll Number One. Ja, da muss auf jeden Fall mehr passieren. Also ich bin eindeutig dafür, dass man sich verifizieren muss, um ein Profil zu erstellen. Wirklich mit Personalausweis und Co., weil ich glaube, dann würde es das gar nicht erst geben, dass Leute sich das trauen. Klar, vereinzelt wahrscheinlich schon, aber nicht in der Masse, ne? Wie das jetzt so der Fall ist.
Bin ich absolut bei dir und ich würde dann noch einen draufsetzen und sagen, Fahrradfahrer müssten ein Nummernschild fahren haben, ja, weil ich bin selber Fahrradfahrer, aber was hier in Berlin teilweise losgeht mit, die haben keine Regeln, fahren über Rot, Ampeln, keine Ahnung was, weißt du, solange Leute keine Gesetze haben, dann machen sie, was sie wollen, ne? Dann sind sie gesetzlos. Das ist im Internet so, ist auf der Straße so. Es muss Regeln geben, das klingt jetzt allmannmäßig, ne? Aber ja, wie gesagt, es muss Regeln geben. Ich glaube auch, dass du ganz schnell im Netz, vielleicht WhatsApp oder was, oder Instagram, Facebook, dass du da ganz, du kennst keine Hemmung, ja, weil so ein Bild ist schnell verschickt, so ein Text ist schnell verschickt. Das würdest du dich auf der Straße, wenn wir uns jetzt face-to-face unterhalten, niemals trauen. Deswegen ist auch dieser Begriff Internet-Rambo, ne? Das ist ja, kommt ja nicht von ungefähr.
Hattest du das, was du teilweise jetzt bei Facebook oder Instagram geschrieben bekommen hast, dass du jemals so eine Situation im echten Leben hattest, dass dir jemand sowas wie, keine Ahnung, du Punkt, 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 du, ich finde dich Punkt, Punkt, Punkt und sowas im echten Leben hattest?
Niemals. Niemals. Das muss man wirklich so sagen. Also gibt nicht. Internetwelt, ja, ich sage immer Internetwelt und reale Welt, das sind zwei Welten. Das sind Paralleluniversums. Und ich biete auch jeden an, jedem Hater habe ich auch immer gesagt, ja. Gerne, wir können uns ja gerne treffen. Ich habe jetzt zwar keine Zeit und keinen Bock auf euch, aber dann sagt mir das ins Gesicht oder lass uns Streitgespräch führen. Ne? Aber da ist dann wieder Schweigen im Wald. Ja? Dicke Eier haben die meistens nur im Internet. Ja, das sind auch keine Phrasen oder so. Das höre ich von sehr, sehr vielen Kollegen und es ist traurig, einfach traurige Entwicklung.
Bin ich absolut bei dir. Du hast jetzt gerade gesagt zum Thema Fahrradfahren, das ist typisch Allmann an dir jetzt. Wenn du etwas hättest, was typisch Allmann an dir ist und was typisch Ostblock an dir ist, was wären das für Dinge?
Ja, typisch Allmann an mir ist, ich bin ein Pünktlichkeitsfanatiker. Ja, ich bin immer pünktlich und ja, ich fahre Fahrrad mit Helm und
vorbildlich.
Ja, und Sonntag ist Familientag. Das ist auch polnisch-deutsch, ich glaube, das ist Nein, Deutsch ist mittlerweile schwierig, aber in Polen ist Sonntag immer Familientag. Ja, also für mich ist wirklich polnische Essen, polnische Musik, Sommerurlaub in Polen, Oma besuchen. Ja, ich habe nur noch eine. So dieses Familiäre, das ist typisch polnisch. Manchmal durchdrehen, eskalieren, aber so auf diese positive Ebene. Nicht immer alle so gerade sein müssen. Das ist polnisch.
Wenn du jetzt deine Top 3 an polnischen Gerichten, ob jetzt süß, deftig, herzhaft, egal, nennen könntest. Was ist es?
Oh, Top 3, ich könnte jetzt schon 30 nennen.
Ne? Hau raus.
Ah, das kennt natürlich jeder Pole. Ne? Also bei uns gibt ja Traditionen, Weihnachten wird das und das gegessen, ne? Karpfen und so. Aber Top 3 natürlich ist Pierogi. Also Pierogi ist Top 1 bis 8 mit allen Füllungen. dann natürlich Bigos, ja. Aber danach darfst du nicht mit deiner Frau im Zimmer schlafen. Platz 3 ist Naleśniki und vielleicht kennst du das, in Deutschland sagt man das Krebs oder Pfannkuchen. Und die gibt's in Herzhaft und auch in Süß. Ja? Und wenn du da, allein das schon ist schon, ich denke jetzt schon nach und habe jetzt schon zugenommen, ja, wenn ich dir das jetzt schon gesagt habe. Weil polnische Küche ist nichts für Diät.
Die polnische Küche ist keine Size-Zero-Geschichte. Das ist auf jeden Fall ein Sommer in Polen und du bist 3 Kleidergrößen weiter.
Ja, Low-Carb kennen wir nicht.
Nee, wir kennen nur Carb, Carb, Carb.
Carb, Carb, ja. Carb.
Du hast ja in der Comedy eine Pause eingelegt. Das hatte ja auch seine Gründe. Bist du jetzt wieder zurück? Kann man neue Projekte von dir erwarten in nächster Zeit?
Ja, also hast du richtig gesagt. Pause in dem Sinne ist auch so ein schwieriges Wort, weil viele wissen, ich habe 2 Kinofilme gemacht, die waren beide Nummer 1 in Deutschland. Eberhofer-Krimis, ja, Fans werden das kennen. Ich habe für Sport 1 mit Hans Arpey habe ich so eine Fußballserie gedreht. Ich habe mich nur von der Bühne zurückgezogen, ja, weil ich mit meiner Alkoholkrankheit zu kämpfen hatte, mit Depressionen. Aber jetzt geht wieder los. Ich drehe jetzt in dieser Woche mit einem super Typ, Carlitos, kennst du wahrscheinlich auch, ne?
Ja, klar.
Der Luzek, wir machen jetzt 2 Sachen zusammen wieder. Und, das darf ich eigentlich noch nicht verraten, aber ich verrate dir exklusiv, am Freitag fahre ich nach Düsseldorf und da drehe ich einen Musikclip mit meinem Freund Tuni. Und wir haben ein Lied gemacht zusammen vor 9 Jahren, das heißt Ostblocker Kämpferherz. Und jetzt kommt der zweite Teil. Ja, und das machen wir jetzt, der zweite Teil. Und das sind jetzt so die Projekte, die anstehen. Und ein Buch habe ich geschrieben, aber da geht es noch um Details, was so Geld angeht. Ne? Wenn man nicht weiß, worum es geht, geht es ums Geld. Und also ich bin wieder zurück im Business und ich mache nur noch das, worauf ich Bock habe. Und das ist der Unterschied zu früher und deswegen kann ich nicht nochmal so zusammenbrechen.
Du hattest jetzt gerade angesprochen, dass ja die Alkoholkrankheit und die Depressionen ein Grund dafür waren. Dazu muss ich aber persönlich sagen, ich habe das echt so empfunden, dass die Presse sich da komplett drauf gestürzt hat. Natürlich sind das 2 sehr wichtige Themen, die auch ja Aufmerksamkeit verdienen, natürlich. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es wurde so darauf reduziert.
Dazu muss ich sagen, ich war damals der Erste aus dieser Comedy-Branche, der sich der gesagt hat, dass er Probleme mit Alkohol hat, dass er Depressionen hat. Das war noch lange vor Kurt Krömer, der ein Bestsellerbuch geschrieben hat, Maxi Stettenbauer und so weiter, die jetzt alle nahegekommen sind. So, und ich war mir damals dieser Welle nicht bewusst, was da kommt, sondern ich wollte einfach nur mein Leben retten, weil es war 1:05 bei mir, ja. Und hätte ich gewusst, was mich danach erwartet, ja, dass Leute Jobs mit mir canceln, weil sie denken, oh, er ist ein Alkoholiker, mit dem können wir nicht arbeiten. Oder jetzt Presseanfragen kommen, wie du sagst, es dreht sich immer nur um das eine Thema. Ich bin aber nicht hauptberuflich Alkoholiker, sondern ich bin ja durch ein kleines Talent bekannt geworden oder ich kann irgendwas anderes. Aber es ist schwierig. Es ist immer noch so, dass du stigmatisiert wirst, das ist so ein bisschen, dass du so ein Tattoo hast. Ah ja, okay, das ist ein Säufer, ja. Oder wenn ich Leute irgendwo sehen, oh, der trinkt ja Kaffee, hoffentlich trinkt er jetzt keinen Alkohol. Also es ist immer, es ist leider noch so, wir sind noch nicht so weit, ja. Wir sind noch nicht so weit, auch wenn alles immer so tolerant tun und so weiter. Ja, es ist schade, ja, weil ich habe dadurch sehr, sehr viel verloren, ja. Und mir schreiben auch Kollegen, ja, sehr bekannte Kollegen, die sagen, du, wir trauen uns das nicht. Wir haben auch dieses Problem. Ich könnte dir jetzt sofort 10, 15 Namen nennen von Leuten, die auch Alkoholiker sind oder drogenabhängig sind. Aber die sagen, nee, also wir wollen noch unsere Jobs haben und so weiter und wir trauen uns das nicht. Das ist schade, weil ich mir denke so, ja, wenn ihr euch jetzt outen würdet, würde das sehr viel leichter machen. Ne? Aber ich oute keinen zwangsmäßig, auch nicht im Buch. Aber ich würde mir wünschen, dass sich mehr Leute trauen, weil ich bin damals vorangegangen, habe richtig auf die Fresse bekommen.
Eigentlich ist es schade, weil das ist ja ein Thema, viele sind davon betroffen und ich würde sagen, man sieht dann ja jemanden wie dich jetzt zum Beispiel dann ja auch als Vorbild. Ne? Wie ist man damit umgegangen, wie hat man sich da rausgekämpft, dass man überhaupt sich traut, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Dazu gehört ja sehr viel Mut und ich würde es dann auch richtig finden, dass dann eben mehr Kollegen nachziehen, weil dann ist die Aufmerksamkeit eben nicht nur auf einer Person, sondern auf mehreren, ne? Und dann, wie jetzt bei dir, das hat ja für dich ja echt zu Nachteilen geführt. Ich habe jetzt so rausgehört, wenn du jetzt nochmal die Möglichkeit hättest, dich zu entscheiden, würdest du es nicht nochmal so machen, oder?
Ich würde es nicht nochmal machen, nein. Ich kann das auch, also es klingt jetzt irgendwie bitter, ja, aber ich habe so viele Nachteile dadurch bekommen. Natürlich der ganze Zuspruch von so netten Leuten, ne? Also ich habe wirklich auch tolle Nachrichten bekommen, auch von Menschen, die selber darunter leiden und also jetzt vielleicht nicht prominent sind, aber die gesagt haben, wegen dir gehe ich in die Klinik und jetzt gehe ich mein Leben an. Und ja, du hast recht, ich habe wahrscheinlich auch ein Problem. So, das war ein Katalysator, das war schon für mich auch sehr, sehr bewegend, ja. Aber beruflich hatte ich nur Nachteile und das zieht sich bis heute hin. Es steht auch bei Wikipedia und so. Und das ist einfach, ja, ich würde es heute nicht nochmal machen, nein.
Jetzt hast du ja größere Projekte, die anstehen, die wahrscheinlich Aufmerksamkeit bekommen werden. Also besteht ja die Chance, dass eben durch viele Projekte, die jetzt anstehen und kommen werden, dass dieses Thema auch so ein bisschen in Vergessenheit beziehungsweise mehr in den Hintergrund geraten. Du hast gesagt, du machst jetzt nur noch Dinge, auf die du Lust hast.
Auf jeden Fall.
Ist die Stand-Up-Comedy da raus?
Ja. Stand-up-Comedy ist für mich gestorben, weil ich weiß, ja, ich muss noch ganz kurz was dazu erzählen. Ja. Also die Leute denken immer, naja, der steht jetzt da 90 Minuten auf der Bühne und das war's. Dazu gehört aber, du wachst jeden Tag in eine andere Stadt auf. Du fährst jeden Tag hunderte Kilometer mit der Bahn. Du bist in einem Hotel, bekommst alles umsonst, die Minibar ist da, du hast kein Privatleben so richtig mehr. Nach dem Applaus bist du alleine, ja, es ist kein schönes Leben, das kann ich wirklich so sagen, ja, es ist nicht so dieses Hollywood-Leben, was man sich so vorstellt, ja, so, ich weiß ganz genau, ich würde wieder in alte Muster verfallen, die Rückfallquote wäre vielleicht gegeben. Ich möchte das einfach nicht mehr. Ich habe das alles gehabt. Weißt du, ich bin jetzt fast 40. Leider. Ne, sieht man nicht, aber egal. Es ist so, ich habe das durchgespielt. Ne? Du kennst das, wenn du, weiß nicht, ob du Videospiele spielst, aber wenn du ein Spiel gespielt hast, du hast durchgespielt, dann legst du es wieder zur Seite und du spielst es nicht nochmal. Ja, also ich habe alles erlebt. Vielleicht habe ich nicht die großen Hallen gespielt, aber ja, ich für mich bin da, ein Kapitel ist da abgeschlossen.
Das kann ich nachvollziehen, weil natürlich, wie du jetzt schon gesagt hast, da gibt es natürlich dann einige Möglichkeiten, die eben durch deine bedingte Situation, dass das wieder zurückkommen kann. Aber es gibt ja jetzt so coole Möglichkeiten wie TikTok, Instagram, also Apps, wo man quasi die Stand-Up-Comedy einfach per Video online stellen kann. Oh. Ist das eine Möglichkeit, vielleicht einfach wieder, ja, da Aufmerksamkeit zu generieren und da quasi seine Shows zu spielen, ohne jeden Tag woanders aufwachen zu müssen?
Ja, ich weiß ja nicht, ob du das vielleicht mitbekommen hast, aber ich habe ja mit dem Carlitos, mit dem Lutzek, wir haben ja jetzt zwei Videos gemacht. Der eine richtig erfolgreich, 350.000 Klicks, der andere auch über 100.000 schon. Also das geht auf jeden Fall, das machen wir auch. Ja, das geht auch weiter. Nur ich möchte nicht am Samstagabend in Klein such mich mal auf der Bühne stehen und meinen Sohn nicht sehen können. Ja, also da ziehe ich das andere vor. Ne? Wie du sagst, die Möglichkeiten sind ja gegeben. Das andere war finanziell lukrativ, aber ich war reich, ich war arm und ich weiß mittlerweile, was im Leben mir wichtig ist.
Das hast du sehr schön gesagt. Also liegt die Priorität bei der Familie und auf dem Privatleben, dass man ja quasi die wichtigen Menschen um sich rum hat, anstatt, ich sag mal, das Geld und die Aufmerksamkeit von fremden Menschen.
Ja, ich sag dir, ich lag Samstagabend in Düsseldorf. Nach dem Auftritt lag ich im Hotel. Bin am nächsten Morgen aufgewacht, besoffen mit einer Frau und wusste nicht, wer ist das, wo bin ich hier? Und dann habe ich mich gefragt, willst du so ein Leben haben? Oder willst du, ist es das wert? Ist das wichtig im Leben? Oder ist es wichtiger, dass du siehst, wie dein Sohn am Sonntag aufwacht? Ja, und das war mir wichtig.
Familie ist einfach das A und O. Und ich glaube, da kommen die auch die Ostblock-Wurzeln natürlich durch. Ich sag mal, Familie hat ja auch bei uns, würde ich sagen, auch nochmal einen anderen Stellenwert vielleicht, ne? Dass man sagt, Familie ist sehr wichtig und dass es da auch den Sonntag für gibt, dass man zusammen in die Kirche geht, zur Messe und danach zusammen Mittag isst und dann vielleicht einen Spaziergang macht. Das ist natürlich was Schönes, kann ich.
Es ist so, irgendwann geht man sich auf den Sack, ne? Aber ohne geht auch nicht.
Ich glaube, wenn man Familie so bei suchen würde, dann wäre das die Beschreibung gerade, die du genannt hast.
Ja, genau. Ne?
Du hast jetzt gesagt, okay, du würdest jetzt nicht ständig woanders aufwachen wollen und rumtouren, aber man könnte ja theoretisch auch so einmal pro Jahr oder zweimal pro Jahr eine große Show machen, oder nicht? Weil ich glaube, bei dir, du hast ja eine große Fangemeinde, die ja wahrscheinlich einfach schon seit Ewigkeiten darauf wartet, dich nochmal live sehen zu können. Gibt es da einen Ausblick, dass man das eventuell nochmal hinbekommt?
Ja, ich hab einen Manager, also Manager ist ja kein geschützter Beruf, kann sich ja jeder Hausmeister Manager nennen, hat mir geschrieben.
Facility Management.
Facility Management. Hat mir geschrieben, du hast dich so rar gemacht, wenn du jetzt zwei Auftritte machen würdest, kannst du richtig abkassieren, würde ich durch die Decke gehen. Aber ich muss das ja mit Liebe, mit Überzeugung machen und vielleicht ein kurzer Kurzauftritt irgendwo mal so, wo niemand das erwartet. Und ja, das wäre vielleicht mal so eine schöne Sache. Aber ich habe jetzt nicht vor, auf Tour zu gehen.
Ich habe einen Auftritt von dir gesehen. Da warst du beim Hocker Rocker. Das ist schon was her. Und da hattest du etwas Interessantes gesagt. Du hast gesagt, du hast eine Anfrage bekommen fürs Dschungelcamp. Aber man hat dich ja nicht im Dschungelcamp gesehen. Ist das eine Möglichkeit, eine Show, an der du teilnehmen würdest?
Ja, also jetzt gehen wir wirklich ganz nach unten. Aber nicht für Dschungelcamp, da muss ich dich korrigieren. Das war für Kampf der Reality Stars.
Ach stimmt, richtig.
Ja. Und das Lustige war, oder beziehungsweise das Beschämende war, die haben mich angefragt, ich habe zugesagt und die haben mir nicht zugesagt. Weißt du, so quasi, wo ich denke so, oh, ne? Wahnsinn. Aber natürlich, schau mal. Ich habe ja nichts zu verlieren. Ich mache ja Comedy. Weißt du, ich bin ja nicht ein seriöser Schauspieler oder irgendwie ein Politiker oder sowas. Ja, also ich mache Quatsch und egal, wo ich Quatsch mache, ich mache Quatsch. Ja? Also ob das jetzt, das wird auch gut bezahlt und man darf nicht vergessen, Dschungelcamp ist wie McDonald's. Ne? Jeder hasst es, aber jeder geht hin. Ja, das ist eine super erfolgreiche Unterhaltungssendung in Deutschland. Ja, und wie gesagt, ich bin Unterhalter, ja, also ich unterhalte und von daher können mich gerne, wenn die das jetzt hören, nochmal anfragen.
Also ich glaube, ich würde es sehr spannend finden, dich im Dschungelcamp zu sehen, weil ich glaube, hinter der Persönlichkeit, die man eben auf der Bühne sieht oder in den Videos, ich glaube, da steckt halt viel hinter und ich glaube, das ist so eine Sendung, die es ja schon bei vielen Leuten geschafft hat, eben auch eine andere Seite zu zeigen, die eben fürs Publikum vielleicht auch sehr interessant ist.
Guck mal, es ist sauheiß, ja. Ich bin Wasserleiche, ja. Also das wäre schon mal für mich erste Problem. Dann kriegst du nichts zu fressen, ne? Und dann hast du noch die ganze Zeit irgendwelche Assis um dich rum. Also ist da klar, dass man irgendwann dann ausrastet, ne? Oder seine wahre Seite zeigt. Und ich glaube auch, dass die Leute, die gewonnen haben, du kannst dich nicht dauernd verstellen, ja. Du kannst nicht immer anders sein, ja. Und das ist, ich finde das schon von der psychologischen Seite echt, echt gute Nummer.
Finde ich auch. Also, wer weiß, vielleicht sehen wir dich ja in ein paar Monaten beim Dschungelcamp, who knows?
Würdest du reingehen?
Safe sofort. Aber ich glaube, wenn ich reingehen würde, dann würde ich extra keine Prüfung machen. Damit nochmal Trouble reinkommt. Ich glaube, ich würde so alle Prüfungen verweigern. Ich wäre so Trouble in Person dann.
Aber dann würde ich dir immer wählen, ne? Wenn du die Prüfung nie machst, ja, dann wirst du immer gewinnen. Ja, ja.
Dann haben alle dauerhaft Hunger, alle sind sauer.
Boah, danach gehst du raus, Alter, 1 Million Follower.
Aber nur Shitstorm. Shitstorm in einer Person wäre dann ich. Also wenn du es googelst, dann wäre mein Foto dahinter wahrscheinlich.
Das ist doch super, das ist Marktwertsteigerung.
Aber ob das so positiv ist, ich glaube nicht.
Ich würde es feiern.
Ja, ich fände es auch cool, aber ich glaube, wenn ich in der Situation stecke, ich habe jetzt so eine große Klappe, ich glaube, ich würde es nicht durchziehen. Ich glaube, dieser Zwang der Gruppe, wenn mich alle so mit wutentbrannten Augen anschauen, so, wir haben Hunger, ich glaube, dann würde ich wahrscheinlich brechen.
Du hättest die ganze Zeit Sendezeit, ne? Vergiss das nicht.
Hm? Ja, darum geht's. In Bild-Zeitung wäre ich jeden Tag wahrscheinlich auf der Titelseite.
Ja, okay. Dann lass nächstes Jahr zusammen reingehen.
So, okay, machen wir. Und dann bist du, guck mal, ich bin der Bad Cop und du bist der Good Cop.
Ich fress den Elefantenpenis, keine Angst.
Ja. Okay, ich mach's nicht. Abgemacht, machen wir. Zum Abschluss, hast du ein polnisches Lieblingssprichwort?
Życie to są chwile. Ja. Das Leben sind Momente. Und das Leben besteht aus Momenten und die sollte man einfach genießen. Ob sie positiv oder negativ sind, macht was draus.
Das hast du sehr schön gesagt und ich glaube, es könnte keinen besseren Abschluss geben für diese Folge. Ich danke dir vielmals, dass wir miteinander quatschen durften. Es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht, auch dass du mir so viel von dir erzählt hast.
Mir auch und wir sehen uns in Australien. Do widzenia.
Do widzenia.